Herr Werle, ich grüße Sie herzlich. Sie gehören zu den erfolgreichsten Karriereberatern und sind Bestseller-Autor in diesem Bereich. In Deutschland kennt Sie ein breites Publikum aus Fernsehen, Radio und diversen Zeitschriften, muss man sagen. Sie sind schlicht der Gehaltscoach. Um es abzukürzen, Ihr Terminplan platzt aus allen Nähten. Wieso sind Sie denn so sehr gefragt? Zum einen, weil ich annehme, dass Sie so gut sind in dem, was Sie machen. Aber wieso brauchen denn die Leute heutzutage scheinbar so große Hilfe, um sich für die Arbeitswelt zu motivieren und sich aufklären zu lassen über berufliche Chancen und Möglichkeiten? Warum ist die Nachfrage nach professionellen Karriereberatern so groß?
Schauen Sie, man würde ja nie die Frage stellen, warum gehen so viele Leute zu Anwälten? Wer vor Gericht muss, wer ein juristisches Verfahren am Hals hat, der holt sich professionelle Hilfe. Wir würden nie fragen, warum gehen so viele Menschen zu Zahnärzten? Wer Probleme mit den Zähnen hat, der geht selbstverständlich zu einem Zahnarzt, statt da selbst Hand anzulegen. Und genauso selbstverständlich ist es mittlerweile für viele geworden, dass sie in dem wichtigsten Feld ihres Lebens, wo sie nun mal ihre Brötchen verdienen, wo sie nun mal die meiste Zeit ihres Lebens verbringen, dass sie im Beruf eben nicht mehr hausgestrickt arbeiten, dass sie nicht mehr auf gut Glück ihre Karriere planen, ihre Bewerbungen schreiben, ihr Gehalt verhandeln, sondern dass die wirklich erkannt haben, hier spielt die Musik, hier entscheidet es sich, ob ich erfolgreich bin oder nicht, und hier, und wo, wenn nicht hier, hole ich mir professionelle Hilfe. Das setzt sich in immer mehr Köpfen durch, aber wenn Sie jetzt ein Branchenbuch aufschlagen und mal schauen, wie viele Anwälte wir in Deutschland haben und wie viele Karriereberater, da werden Sie sehen, dass zwar einige Karriereberater da sind, aber meine Vorhersage ist die, dass das enorm zunehmen wird in den nächsten Jahrzehnten und dass es in 10, 20 Jahren vollständig selbstverständlich sein wird, dass man sich im Berufsleben eben auch professionell unterstützen lässt.
Ich habe gelesen, Sie werden auch als eine Art Vorreiter bezeichnet. Haben Sie tatsächlich als einer der Ersten diese Marktlücke für sich entdecken können?
Ich war mit einer Spezialität der Erste, nämlich mit dem Gehaltscoaching. Aber da muss ich jetzt auch fair sein. Es gibt Leute, die machen das schon Jahrzehnte länger als ich. Und die haben da auch den Weg ein Stück weit geebnet. Der Trend zur Karriereberatung, der kommt eindeutig aus den USA. Und was ich in Deutschland gemacht habe als Erster, das war eine professionelle Ausbildung für Karriereberater einzuführen. Also ich leite in Hamburg die Karriereberaterakademie und dort bilde ich Karriereberater professionell aus. Das hat es bislang in Deutschland noch nicht gegeben. Und ich finde, weil der Beruf eine so wichtige Sache ist, braucht man eben für die Beratung auch eine professionelle Ausbildung und da stelle ich eben auch mein Wissen und meine Erfahrung zur Verfügung.
Die Zeit, schreibt Martin Werle, kennt sämtliche Abwehrstrategien aus den Chefetagen, aber er kennt auch alle Gegenargumente, mit denen der Chef am Ende doch noch zu schlagen ist. Und das Unikum, urteilt Martin Werle, ist so etwas wie das Enfant terrible der Chefzunft. In seinen Büchern entzaubert er gnadenlos Chefmythen und zeigt, wie die Bastion Vorgesetzter zu knacken ist. Gibt es denn jemanden, der Sie nicht mag oder der nicht von Ihnen begeistert ist, außer vielleicht eben diese Chefs, die ihre Geheimnisse, falls es denn welche sein sollten, durch Sie verraten? Sieht.
Also wenn Sie erfolgreich sind, dann ziehen Sie immer zweierlei auf sich. Sie ziehen euphorisches Lob auf sich und Sie ziehen natürlich auch Hass und Neid und Wut auf sich. Und es gibt beides und ich bin wirklich sehr dankbar, dass Lob und Wohlwollen meiner Arbeit gegenüber weit die Oberhand gewonnen haben. Vor allen Dingen bei denjenigen, die ich berate. Also was ein Journalist über mich aus der Ferne schreibt, das freut mich ja, auch wenn es um meine Bücher geht. Aber wichtiger ist mir, was die Menschen sagen, die ich auf ihrem Berufsweg unterstütze, was die Menschen sagen, die zu mir kommen, wenn sie in einer schwierigen Situation sind, wenn sie zum Beispiel arbeitslos sind, wenn sie ins Berufsleben eintreten wollen, wenn sie in einem Mobbingfeuer drinstecken, was diese Leute dann sagen nach der Beratung. Das ist mir wichtig und da habe ich natürlich sehr viele positive Rückmeldungen und darüber freue ich mich dann auch.
Bleiben wir doch gleich bei Ihrem Buch Die Geheimnisse der Chefs, das 2004 erschienen ist. Sie stellen da ja Typologien von Chefs auf, vom Blender über den, ja, man urteilt oder man schreibt in diversen Zeitungen Kotzbrocken hin zum Superstar, der ständig ja im Bilde und im Mittelpunkt stehen muss. Wie kommen Sie denn auf diese Kategorisierung? Spielen Sie da Mäuschen auf sämtlichen Chefetagen oder befragen Sie da gezielt Arbeitnehmer?
Also ich habe mehrere Quellen. Erstens, ich hatte selbst Chefs in meinem Berufsleben. Ich habe also einige Typen selbst erlebt. Zweitens, ich war Chef bei einem MDAX-Konzern. Das heißt, ich konnte erstens in den Spiegel schauen und ich konnte auf der anderen Seite eben auch die Typen um mich herum in der Managersitzung genau beobachten. Und drittens, ich habe natürlich sehr viele Klienten, die in DAX-Unternehmen arbeiten, in kleinen Familienbetrieben arbeiten, in mittelständischen Unternehmen arbeiten. Und da ist der Chef ein ganz wesentliches Thema, denn es gibt diverse Studien, die sagen, die Arbeitsqualität, die Lebensqualität bei der Arbeit, die ein Mensch hat, die hängt wesentlich von seiner Beziehung zum direkten Vorgesetzten ab. Also kurz gesagt, wer seinen Chef nicht leiden kann, der kann auch irgendwann seinen Arbeitsplatz nicht mehr leiden, der fühlt sich irgendwann nicht mehr wohl im Job. Und über diese Quellen, über diese direkten Informationen bin ich zu dieser Typisierung gekommen.
Die Mehrzahl von Chefs ist ja extrem kritikempfindlich oder zumindest kritikresistent. Kommt das denn, weil man in dieser Position oder in dieser Machtposition dann sich bedroht fühlt, sobald Verbesserungsvorschläge an einen herangetragen werden, oder haben Sie eine andere Erklärung dafür?
Also das ist eine ganz spannende Frage und es gibt einen zweifachen Hintergrund. Erstens müssen wir uns fragen, wer steigt überhaupt in die Chefetage auf? Also Alfred Adler, der große Psychologe, der hat schon gesagt, dass das oft Menschen sind, die ein narzisstisches Defizit mitbringen, die als Kinder sich geschunden gefühlt haben, ohnmächtig gefühlt haben, ausgeliefert gefühlt haben, und die neigen dazu, dass sie Macht an sich ziehen, damit sie das Sagen haben und sich nichts mehr sagen lassen müssen. Also da kommen oft Leute in die Führungsetage, die einen ganz hohen Geltungsdrang haben. Und solche Leute, die fassen jede Kritik als Majestätsbeleidigung auf. Und der zweite Faktor, der da reinspielt, ist der, wann hört ein Chef, der wirklich ein gehobener Chef ist, wann hört der eigentlich noch Kritik an sich? Alle Leute um ihn herum, die sagen ihm, wie toll er ist, die sagen ihm, wie gut alles läuft. Und der Erste, der ihm die Wahrheit sagt, ist eventuell der Insolvenzverwalter, der dann eines Tages an der Tür läutet. Und daher, dass diese Chefs eben selten die Wahrheit hören, daher ist es gefährlich, ihnen die Wahrheit einfach so unverblümt zu sagen. Das muss man dann schon strategisch machen und in vorsichtigen Dosen.
Kann man denn bei entsprechender Leistung, aber auch bei geäußerter Kritik von seinem Chef gemocht werden, ohne gleich rumschleimen zu müssen? Sie betonen ja, wie wichtig es ist, dass man sich selbst vermarktet. Sie nennen da eine Prozentzahl von 90, die allein als Eigenwerbung erfolgversprechend für die eigene Karriere sein soll.
Also das Schleimen, das ist ohnehin kein guter Weg, denn schauen Sie, wenn alle um den Chef herum dem Chef immer nur das sagen, was er hören möchte, dann fällt man ja, indem man dasselbe tut, gar nicht auf. Das heißt, dann geht man in der Masse unter. Der richtige Weg ist der, echt zu sein, aber eben auch immer sich zu fragen, was ist der Vorteil des Chefs? Also wenn ich dem Chef sage, diese Entscheidung gefällt mir nicht, weil die bedeutet für mich mehr Arbeit, die bedeutet für mich Unannehmlichkeit, das ist ihm egal, damit kann ich ihn nicht ansprechen. Aber wenn ich seine Perspektive einnehme, wenn ich sage, Chef, hör mal her, ich habe von Ihnen gehört, Sie wollen folgendes Ziel erreichen, wir wollen diesen und jenen Markt erobern, wir wollen das und das tun, und ich habe eine Idee, wie wir vielleicht die Strategie noch effektiver umsetzen können, nämlich durch das und das und das. Dann klingt das schon ganz anders, und dann habe ich vor allen Dingen eine Sie-Perspektive eingenommen. Das heißt, ich spreche nicht über meinen Vorteil, sondern ich spreche über seinen Vorteil und den Vorteil der Firma. Diese Schnittfläche zu suchen, die Schnittfläche zwischen meinen eigenen Interessen und den Interessen des Chefs, das ist eigentlich die Kunst. Und so kann man in jeder Art von Verhandlung, in jeder Art von Gespräch gut punkten.
Aber sicherlich ist es schwierig, wie Sie gerade sagten, diese Schnittstelle zu finden, auch zwischen der, ja, oder dem eigenen Eindruck, den man vielleicht vermittelt, dass man jetzt nicht zu aufdringlich ist und aber auch nicht zu, ja, wie soll ich sagen, dass man nicht das kleine graue Mäuschen nur ist. Ich habe was von Leistungsmappe gelesen. Würde die in dem Fall auch helfen, die man sich selbst anfertigt?
Ja, das ist ein sehr gutes Mittel. Also gerade wenn Sie in eine Gehaltsverhandlung reingehen, nicht nur sich auf das Gedächtnis verlassen, denn das Gedächtnis, das lässt einiges unter den Tisch fallen im Laufe des Jahres, sondern sich ein Leistungstagebuch anlegen, aufschreiben, jede Woche, jeden Monat zumindest, was habe ich Besonderes für die Firma getan? Das können Urlaubsvertretungen sein, das können gewonnene Kunden sein, Das können absolvierte Fortbildungen sein. Und das alles liste ich auf in einer Leistungsmappe von 1, 2, 3 DIN A4 Seiten und bringe es mit in dieses Gespräch mit dem Chef. Das verkaufe ich ihm natürlich als einen Service und zeige ihm das, damit er einen schnellen Überblick hat darüber, was im letzten Jahr passiert ist. Und damit tue ich ihm im Grunde auch einen Gefallen, denn wenn er zum Beispiel als mittlerer Vorgesetzter eine Gehaltserhöhung mit seinem eigenen Chef abstimmen muss, dann hat er Munition in der Hand, dann kann er begründen, warum das gerechtfertigt ist. Und außerdem gebe ich in dieser Verhandlung, dadurch, dass ich diese Mappe anfertige, zugleich eine Arbeitsprobe. Ich zeige, ich bin gut organisiert, ich arbeite systematisch und ich habe einen Blick fürs Wesentliche.
Kann man sagen in Zahlen oder vielleicht auch schätzen, wie viele Nichtskönner eigentlich allein durch Beziehungen zu wichtigen Herrschaften sich auf Chefsesseln den Hintern breit sitzen?
Schön gefragt. Ich würde sagen, das ist mindestens die Hälfte. Das ist mindestens die Hälfte der Chefs. Genaue Statistiken darüber gibt es nicht. Es gibt aber Untersuchungen aus den USA. Da wollte man mal herausfinden, wie hoch der Psychopathenanteil in der Chefetage ist und wie hoch er in der Normalbevölkerung ist. Und da kam heraus, dass er in der Chefetage um ein Vielfaches höher ist als in der Normalbevölkerung. Also da haben sie mit Sicherheit eine große Quote von Schaumschlägern, von Leuten, die sich in erster Linie darauf spezialisieren, sich selbst zu verkaufen. Und wenn Sie mal, was ich im Rahmen meines Berufes mache, wenn Sie mal die Lebensläufe anschauen, dann stellen Sie oft fest, die Leute kommen in Firmen an und sie wirbeln ganz enorm Staub auf, sie strukturieren um, sie entlassen Leute, sie machen ganz viel Lärm und dann nach 2, 3 Jahren sind sie weg. Und wenn sie weg sind, dann brechen diese ganzen Kartenhäuser nach und nach zusammen. Das heißt, der Arbeit solcher Manager fehlt jede Nachhaltigkeit, eine Nachhaltigkeit, die sie in Familienbetrieben zum Beispiel viel eher beobachten können.
Um Ihren Seminarteilnehmern Alltags- und Bürosituationen, aber auch so psychologische Stadien einfach relativ nahe zu bringen, greifen Sie ja oft auf Metaphern und sprachliche Bilder zurück. Wie wichtig ist denn das generell als Handwerkszeug eines Motivationstrainers, der beispielsweise ja fremden Leuten seine Ideen verkaufen soll, quasi auf ideeller Basis? Man kauft ja bei Ihnen oder bei Ihren Seminaren ja maximal ein Buch, aber man kann ja Ihre Gedanken nicht so aus der Luft herausschneiden.
Ja, also eine ganz wichtige Frage und ich selbst bin mir dessen erst bewusst geworden, weil ich zum Beispiel nach Fernsehinterviews oder auch nach Radiointerviews werde ich oft angesprochen von Menschen. Und die sagen, ich habe sie im Fernsehen gesehen und sie haben da was erzählt. Und dann frage ich, um das einordnen zu können, ja, wo war denn das? In welchem Sender? Das wissen die Leute nicht. Dann frage ich, was habe ich gesagt? Und das Einzige, was hängen bleibt, sind wirklich die Bilder. Sie haben gesagt, der Chef ist wie ein General und die Leute marschieren hinterher, hängen geblieben. Also das sind immer die Bilder, die sich im Gedächtnis festsetzen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, hat Tucholsky, glaube ich, als erster geschrieben. Und ich halte das für ganz wichtig, weil ein Bild für Anschaulichkeit sorgt, weil ein Bild Emotionen weckt. Wir haben es nicht nur mit einer Sache zu tun, sondern wir sind ja auch Menschen mit Gefühlen. Und jetzt noch eine Anmerkung am Rande. Die meisten Karrierebücher, die meisten Wirtschaftsbücher, auch von bekannten Autoren, sind grottenschlecht geschrieben, sind einfach langweilig, sind einfach trocken. Und ich glaube, wenn das Thema an sich schon für manche Menschen negativ besetzt ist, dann ist es meine Pflicht als Autor und auch als Trainer in Seminaren, dass ich das möglichst lebendig, anschaulich rüberbringe. Denn es gibt auch darüber Untersuchungen. Man lernt natürlich viel lieber, wenn man Stoffe anschaulich oder gar unterhaltsam serviert bekommt und vielleicht sogar lachen kann dabei.
Das spielt ja auch eine große Rolle bei Ihnen, dass es relativ humorvoll zugehen soll. In unserer netzbasierten Welt sind ja Online-Bewerbungen nichts Neues mehr und viele Unternehmen greifen darauf zurück, beziehungsweise nehmen fast nur noch Online-Bewerbungen an. Das ist natürlich eine einfache Sache, kann ich mal sagen. Man verzichtet auf den Postweg und das Ganze drumherum, auf das Ausdrucken und so weiter. Aber ist es nicht eigentlich was Schlechtes für den Bewerber, da die Unternehmen ja eigentlich noch mehr vielleicht zu bombardiert werden mit Bewerbungen und das dann irgendwie am Ende irgendwie dann doch die gute Bewerbung über den Tisch hinaus ins Hintertreppen gerät.
Also ich denke, man kann es von zwei Seiten betrachten. Die eine Sichtweise, die haben Sie jetzt gerade genannt, es ist im Grunde schade, weil ich bei einer ausgedruckten schriftlichen Bewerbung auf dem Postweg natürlich viel mehr persönliche Note setzen kann. Durch die Farbwahl, durch die Gestaltung des Ordners, da kann ich sozusagen eine liebende Hand walten lassen und der Empfänger merkt das auch. Das ist mit Sicherheit so und indem diese schriftliche Bewerbung, diese klassische Bewerbung immer weniger gefragt ist, wird mir diese Möglichkeit genommen. Das ist wahr. Auf der anderen Seite, diese Massenbewerbungen, die auf Online-Ausschreibungen eingehen, die haben eine Gemeinsamkeit. Denn sie sind meistens eben lieblos gemacht, sie sind meistens schnell hingeklatscht, sie sind meistens in minderer Qualität. Das bedeutet, es ist auch eine Chance darin, indem ich sage, ich bewerbe mich hier zwar online, aber ich lege dieselben Maßstäbe an wie bei einer klassischen Bewerbung auf dem Postweg. Ich achte sehr auf meine Rechtschreibung, auf meine Formulierung. Ich gebe mir Mühe, dass der Lebenslauf eben individuell zum Unternehmen passt und nicht der gleiche Lebenslauf an 20 Unternehmen geschickt wird. Diese Feinheiten können auch bei einer Online-Bewerbung einen Unterschied machen, wenn die Personalauswahl wirklich gut funktioniert. Das ist immer die Frage, wenn die nicht funktioniert, wenn die schlecht ausgeführt wird, dann laufe ich in der Tat Gefahr, dass meine Bewerbung untergeht.
Die Unternehmensgröße spielt ja eine sehr große Rolle auch bei der Jobwahl und vielleicht auch dem darauf folgenden Berufsweg. Aber das wird eigentlich, glaube ich, gar nicht so sehr von den Berufseinsteigern eingeschätzt, also dass das so entscheidend ist. Wie kommt das und warum ist das so entscheidend?
Also, dass es nicht richtig eingeschätzt wird, hat einfach den Grund, dass der Berufseinsteiger heute in der Schule, an der Universität, an der Fachhochschule alles Mögliche lernt über sein Fach, auch über die Grundrechenarten, auch über die Sprachen, aber er lernt so gut wie nichts über Karriere, so gut wie nichts über die Berufswelt. Das heißt, da herrscht in unserem Bildungssystem ein blinder Fleck, der auch daher kommt, dass die Unterrichtenden selbst wohl abgesicherte Beamte sind, deren Laufbahn schon beim Berufseintritt bis zur Rente feststeht. Das heißt, weder die Unterrichtenden noch die Unterrichteten haben eine Ahnung, wie Karriere funktioniert. Das ist bedauerlich, das ist schade, da musste man eigentlich etwas tun. Und der zweite Grund, warum das so ist, warum das von den Unternehmen so gesehen wird, ist der, große Unternehmen funktionieren vollständig anders als kleine Unternehmen. Also in einem kleinen Unternehmen, ich gebe mal ein Beispiel, da fange ich jetzt als Juristin an, und die Juristin, die dort anfängt, die ist nun für alles zuständig. Für Arbeitsrecht, für Wettbewerbsrecht. Und es kann ganz gut sein, wenn der Chef eine Rede braucht zur Weihnachtsfeier und die kann gut formulieren, dass sie die auch noch schreibt. Das heißt, sie hat ein sehr breites Aufgabenspektrum, sie kriegt sehr viel mit. Wenn dieselbe Juristin bei einem Großkonzern anfängt, dann hat sie vielleicht ein winziges Aufgabenfeld. Sie ist für europäisches Wettbewerbsrecht mit der besonderen Spezialisierung auf Patente zuständig. Und das ist aber dann das Feld, das muss sie perfekt beherrschen und nichts anderes. Das bedeutet, je mehr sie sich für ein kleines Unternehmen spezialisiert, desto generalistischer ist sie, je mehr sie sich für ein großes spezialisiert, desto mehr ist sie auf ein enges Feld begrenzt. Und diese unterschiedlichen Ansätze in der Firmenkultur und auch in der Größe der und Art der Aufgabe, die bedingen es, dass man natürlich als großes Unternehmen Leute bevorzugt, die aus großen Unternehmen kommen, und bei kleinen Unternehmen umgekehrt, während, das muss ich sagen, der Wechsel vom großen ins kleine Unternehmen leichter möglich ist, weil große Unternehmen einen guten Namen haben, weil große Unternehmen die Leute gut fortbilden. Daher ist der Weg vom großen ins kleine Unternehmen deutlich leichter als vom kleinen ins große.
Unterschiedliche Unternehmens- oder Firmenkonzeptionen kann man ja auch daran erkennen, wie der ja relativ neue bzw. ja fast schon etablierte Bachelorabschluss angenommen wird. Also internationale und große Unternehmen sind da ja vielleicht sogar etwas eher aufgeschlossener und kleine Unternehmen, die trauern eher noch dem Diplom hinterher. Was glauben Sie, wie lange wird es dauern, bis so beide, ich will nicht sagen beide Abschlüsse gleichgesetzt sind, aber bis der Bachelor sich doch wirklich etabliert hat überall?
Das wird so lange dauern, bis die ersten Absolventen auch in die kleineren und mittleren Unternehmen vorgedrungen sind. Bis man erlebt, dass diese Leute nun auch gut gebildet sind und dass die ihre Jobs gut machen. Und in Jahren beziffert vermute ich schon einmal, das können noch 5 bis 10 Jahre sein, bis sich das endgültig durchgesetzt hat.
Ich habe das Glück oder das Pech, kann man so oder so auslegen, eine Geisteswissenschaft zu studieren. Und da stellt sich ja immer die Frage, wenn man dann wirklich Vorstellungsgespräche hat auf dem Arbeitsmarkt und man wird gefragt, was machen Sie denn da so? Und man erklärt das und dann gehen da die Kinnladen runter. Also man versteht kein Wort von dem, was man sagt und was man eigentlich, womit man die letzten Jahre seines Lebens gefüllt hat. Wie kann man besser Verknüpfungen anstellen, jetzt nicht nur von universitärer Seite aus, sondern vielleicht als Bewerber selbst bei dem Gespräch?
Indem man die übergeordnete Qualifikation hervorhebt. Es ist ja nicht so, wenn man jetzt Geisteswissenschaften studiert hat, dass man sich nur auskennen würde, etwa mit schöngeistiger Literatur, sondern man hat ja auch die Fähigkeit erworben, zum Beispiel empathisch zu sein, sich in Charaktere hineinzuversetzen. Man hat die Fähigkeit gewonnen, aus großen Stoffen, aus großen Schriftsatzmengen das Wesentliche herauszufiltern. Man hat die Fähigkeit gewonnen, dass man komplizierte Vorgänge in einfachen, klaren Worten darstellen kann. Das heißt, wenn ich solche Fähigkeiten hervorarbeite, erkennt ein Unternehmer, erkennt ein Personalchef viel eher, dass er einen guten Fang macht mit einem Geisteswissenschaftler, dass der Schlüsselqualifikationen für die Zukunft mitbringt, als wenn man sich mehr als Spezialist für eine spezielle Epoche von Literatur darstellt. Die eine Art der Darstellung als Spezialist, die kann man sich erlauben, wenn man sich beispielsweise bei einem literarischen Verlag bewirbt. Da ist das gefragt, dass man spezialisiert ist, da ist es gut. Wenn man sich dagegen bei einem Unternehmen bewirbt, das in anderen Bereichen arbeitet, dann die Schlüsselqualifikation hervorheben.
Noch eine Zahl zum Schluss. Nur 12% sollen angeblich, 12% der Deutschen sollen angeblich gerne zur Arbeit gehen. Wie wichtig ist denn das gute Klima im Büro mit den Kollegen, mit dem Chef und warum ist das scheinbar so schlecht, wenn nur 12% gern zur Arbeit gehen?
Es ist ungeheuer wichtig, denn wir verbringen ja die meiste Zeit unseres wachen Lebens bei der Arbeit, unter den Arbeitskollegen, mit dem Chef. Und insofern glaube ich, wer kein erfülltes Berufsleben hat, der wird auch immer Probleme haben, ein erfülltes Privatleben zu haben. Also ich beobachte ganz oft in der Beratung, wer frustriert aus der Arbeit nach Hause kommt, der hat auch ganz schnell private Probleme. Wer ganz viel Stress hat, der läuft in einen Burnout rein, der vernachlässigt seine Hobbys, seine Freunde. Darum fängt Work-Life-Balance damit an, dass man sich einen Job sucht, der zu den eigenen Werten passt, der zu den eigenen Talenten passt. Also bei der Berufsauswahl, bei der Firmenauswahl, da sollte man nicht nur das nehmen, was man kriegt, sondern auch ein Stück weit kritisch sein und ein Stück weit in die längere Perspektive schauen. Und wenn Sie mich fragen, warum es so schlecht ist, dann ist die einfache Antwort die, dass die Unternehmen immer noch nicht begriffen haben, dass sie Menschen nach ihren Talenten einsetzen müssen. Es ist immer noch so, dass Menschen ihre Talente verbiegen, damit sie zu den Arbeitsplätzen passen. Dass Bewerber ihre Lebensläufe zurecht schummeln, damit sie einen Job bekommen. Klüger wäre es doch für Unternehmer zu sagen, zeig uns mal, wer du wirklich bist. Und dann schauen wir mal, wie wir für dich einen Job machen können, der zu dir passt wie ein Maßanzug. Und wenn Leute solche Jobs haben, wenn sie wirklich ihre Arbeit lieben, wenn sie in der Arbeit aufgehen, dann sind sie auch richtig gut, dann haben sie Spaß. Und was noch hinzukommt, darum habe ich ja auch das Buch Am liebsten hasse ich Kollegen geschrieben, die Verhältnisse untereinander zu Chefs, aber auch zu Kollegen, die man sich nicht aussuchen kann, weder die einen noch die anderen. Diese Verhältnisse sind oft problematisch. Und wenn ich jeden Tag an einen Arbeitsplatz gehe, wo Menschen sind, die ich nicht mag, wenn sich da mein Magen zusammenkrampft, dann kann ich auch nicht glücklich sein. Das heißt, beide Faktoren, der Job an sich, aber auch die Leute, mit denen ich arbeite, müssen stimmen. Erst dann kann ich richtig ein glückliches Arbeitsleben führen.